Ihr hört Kreis ab zur Weltmeisterschaft aus Dänemark, Norwegen und Kroatien mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Der Kollege, der jetzt neben mir sitzt, der fummelt gerade noch ein bisschen am Handy rum. Und schon sind wir drin in der Sendung. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe zur Handball-Weltmeisterschaft 2025 der Männer. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sitzen hier in dem Raum im Hotel, wo die deutsche Mannschaft bis heute Morgen unterwegs war. Und neben mir sitzt Ruven Möller vom Flensburger Wies. Schön, dass du mit dabei bist, Ruven. Moin.
Moin Sascha, moin da draußen und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, das hört sich gut an. Gute Laune?
Ja. Warum denn nicht?
Ja, weil die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist, dann herrscht ja beim einen oder anderen ein bisschen Trauer.
Ja, aber du weißt doch, ich bin ja ein halber Däne. Ich habe immer zwei Eisen im Feuer. Du musst immer einen Plan B haben.
Du bist mit Gold und Silber aus Lille abgereist. Schon unverschämt.
Ja, das stimmt. Das wäre hier ja ohnehin nicht möglich gewesen. Deutschland und Dänemark hätten sich im Halbfinale wieder gesehen, aber Betonung auf hätten.
Ja, wir sprechen natürlich darüber, warum das der Fall war. Ich möchte auch ein bisschen die Unterschiede aufzeigen und ursprünglich wollte ich gestern direkt nach dem Spiel mit dem Kollegen Thorsten vom Wege sprechen vom ARD Hörfunk, aber der hat mir gesagt, ich habe jetzt so viel zu tun, das geht nicht und dann habe ich mir überlegt, ich habe ja noch ein paar O-Töne, die hört er dann auch gleich und dann denke ich auch noch mal ein bisschen drüber nach, über das, was passiert ist. Jetzt so eine Nacht später, wie ordnest du das ein, was du da gestern gesehen hast? Also in Bezug auf die deutsche Mannschaft logischerweise.
Mhm. Ja, also ich glaube, das Spiel gegen Portugal, das war ja so wie das ganze Turnier gelaufen ist. Es war nicht wirklich gut, das muss man ja so sagen. Vielleicht war es das beste Spiel, aber es war einfach nicht gut genug, um dann eben diese portugiesische Mannschaft, die zweifelsohne sehr gut spielt in diesem Turnier und die jetzt ja mit diesem Ergebnis auch den nächsten Schritt gemacht hat. Sie hat ein Halbfinale erreicht. Es war nicht gut genug, um sie zu schlagen. Und das war dann ja jetzt zurückblickend einfach nur das Ende einer Serie von nicht guten Spielen, angefangen mit den beiden Testspielen Anfang des Monats gegen Brasilien, wo man sich zweimal schwer getan hat. Da hat man dann vielleicht noch sagen können, gut, noch nicht eingespielt, Testspiele. Und im Turnier hat man auch gesehen, die Brasilianer sind gar nicht so schlecht. Die sind ja auch weit gekommen. Aber Deutschland hat ja keinen, sage ich mal, souveränen Auftritt mit spielerischer Leichtigkeit, wo es vorne und hinten gepasst hat, hingelegt.
Hört sich an, als wäre es die logische Konsequenz gewesen, dass Deutschland gestern ausgeschieden ist?
Klar, so im Nachhinein, wenn man dann drauf guckt, dann kann man das ja so sagen, wobei gestern ja gegen Portugal durchaus viele Situationen, Möglichkeiten da waren. Also das Spiel hätte man ja auch gewinnen können. Es steht 22-20 irgendwann in der zweiten Halbzeit und man hat den Ball, man hat die Chance auf drei wegzugehen. Das wäre das erste Mal in dem Spiel gewesen und ich bin felsenfest davon überzeugt, schafft Deutschland das, weil sie ja schon 4 Tore Rückstand aufgeholt hatten, dann gewinnen sie das Spiel, weil die Portugiesen zu dem Zeitpunkt, ja, die waren tot. Wolf hat alles gehalten. Das berühmte Momentum lag zu 100% bei der deutschen Mannschaft, aber, und das ist sicherlich der große Kritikpunkt, den sie sich gefallen lassen muss, sie waren halt nicht gut genug und das war ja auch in anderen Spielen der Fall. Bei Dänemark waren sie einmal knapp dran auf 4 Tore, hatten die Dänen gerade so am Haken, aber schaffen es dann nicht. Und gegen Portugal war es jetzt wieder ähnlich. Ja, und das reicht dann nicht.
Sie sind auch wieder schlecht ins Spiel reingekommen. Es hat einige Minuten gedauert, bis Deutschland überhaupt den ersten Treffer des Spiels erzielt hat. Und das war auch ein Punkt, den, glaube ich, Julian Köster angesprochen hat. Wir hören mal kurz rein, was er zu sagen hatte. Er war natürlich nicht sonderlich zufrieden. Ich glaube, auch nicht zufrieden mit meinen Fragen.
Es ist ehrlicherweise gerade ein bisschen schwierig, jetzt in irgendeine Analyse reinzugehen. Gerade überwiegen ein bisschen die Emotionen. Und da ist man einfach nur enttäuscht und sehr traurig, dass wir jetzt raus sind.
Hattest du das Gefühl, dass ihr heute am Leistungsmaximum wart?
Natürlich geht immer noch was besser, aber Handball ist ein Fehlersport. Fehler gehören dazu. Am Ende kommt es darauf an, wer macht weniger Fehler. Ich glaube, das waren heute die Portugiesen am Ende. Deswegen sind wir jetzt raus.
Ist das vielleicht so ein Spiel, wo man sagen kann, das ist ein bisschen symptomatisch für den Turnierverlauf?
Klar, haben wir schwierige Spiele gehabt. Trotzdem haben wir die gewonnen. Wir standen jetzt nicht ohne Grund im Viertelfinale. Wir spielen heute gegen Portugal, die ein super Turnier bis jetzt gespielt haben. Spielen ein bisschen die Verlängerung. Es ist alles sehr, sehr eng, Spiel auf Augenhöhe. Da entscheiden am Ende Kleinigkeiten. Und jetzt zu sagen, wir haben ein super schlechtes Turnier gespielt oder so, kann ich nicht mitgehen.
Nee, so habe ich das auch nicht ausdrücken wollen. Also nicht, dass du mich da falsch verstehst. Was hat das so schwer gemacht, auch gegen diese Wucht, die die Portugiesen da haben?
Wir spielen nicht gut am Anfang, wir kommen nicht gut rein. Laufen die ganze Zeit im Rückstand hinterher, machen zu viele einfache Fehler, gerade in der ersten Halbzeit. Besonders so technische Fehler, was so Stürmerfoul und sowas angeht. Ja, in der zweiten Halbzeit machen wir es deutlich, deutlich besser. Können das Ding gefühlt irgendwie zumachen, kriegen es aber nicht hin. Und so schaffen die Portugiesen den Ausgleich. Und nach Verlängerung, ja, da entscheiden Kleinigkeiten. Und das hat man heute gesehen, deswegen gewinnen am Ende die Portugiesen mit einem Tor.
Aber aus deiner Sicht, du würdest das jetzt nicht überbewerten, weil ihr auch gegen eine sehr gute Mannschaft verloren habt.
Ja, es wird von vornherein gesagt, die Portugiesen sind eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich meine, wenn man den Kader mal durchgeht, sieht man, das sind fast alles oder sehr viele Champions-League-Spieler, die gerade auch im Verein eine super Saison spielen. Die spielen ein super Turnier, stehen nicht ohne Grund im Viertelfinale, trotz einer sehr, sehr starken Vorrunden- und Hauptrundengruppe. Dementsprechend war es klar, dass es hier heute ein ganz, ganz schweres Spiel wird.
So viel also von Julian Köster. Und ich finde, er ist so ein bisschen ein Paradebeispiel für das, über das wir gerade schon gesprochen haben. Er war teilweise auch zögerlich. Er ist natürlich ein sehr intelligenter Typ, der sich vielleicht auch das ein oder andere Mal zu viele Gedanken macht und steht eventuell sinnbildlich für die bei diesem Turnier nicht vorhandene Leichtigkeit. Also ich will das nicht an ihm festmachen. Sollen die Leute draußen jetzt nicht in den falschen Hals bekommen, aber der Junge, der kann so gut Handball spielen. Der kann natürlich überragend verteidigen. Und es gab auch immer wieder Situationen, wo ich gedacht habe, Mensch, steig doch mal hoch. Dann hat er das in einigen Phasen auch gemacht, auch in der Vorrunde und auch in der Hauptrunde. Und dann hat man gesehen, wie gut er das eigentlich kann. Aber es fehlte immer so ein kleines bisschen.
Ja, gebe ich dir recht. Also erstmal finde ich, insgesamt hat er ein gutes Turnier gespielt. Wenn man mal nach den jetzt nicht wenigen guten Sachen, aber nach den Lichtblicken schauen soll, dann neben den Torhütern sicherlich, fand ich das Julian. Ich fand ihn zum Beispiel, ihn persönlich fand ich besser als bei den Olympischen Spielen. Gestern, ich habe mich dann selbst dabei ertappt, als er in der zweiten Halbzeit einmal hochstieg und dieses eine Tor wirft, da habe ich erstmal nachgeguckt, ob das sein erster Treffer im Spiel war. Es war dann in dem Moment schon der zweite, aber das sagt ja auch so ein bisschen was drüber aus. Da waren wir auch schon weit in der zweiten Halbzeit. Wie du sagst, der ist groß, der Kerl, der kann Handball spielen, der kann hochsteigen und auch die sogenannten einfachen Tore erzielen. Und die gab es gestern nicht, die gab es im gesamten Turnier vielleicht zu wenig. Und ja, das passt bestimmt ins Bild der gesamten Mannschaft. Könnte man vielleicht zu fast jedem Einzelnen irgendwie eine kleine Geschichte rausnehmen und das dann zusammenketten und sagen, dass denen dieser Flow, Leichtigkeit, Rhythmus, dass der denen einfach gefehlt hat diesmal.
Auch, vor allem muss man leider sagen, Renas Uschins, der bei der Olympia-Qualifikation und auch bei Olympia und auch am Finalwochenende der Europameisterschaft vor einem Jahr so unglaublich tollen Handball gespielt hat und der ja auch eine tolle Bundesliga-Saison spielt. Also der ist seit gefühlt einem Jahr auf einer absoluten Welle. Jetzt war er gestern nicht gut. Im gesamten Turnier war es auch nicht das, was man von ihm kennt. Es gab natürlich auch gar keine Alternative offensiv auf seiner Position. Ihm hätte es sicherlich gut getan, wenn Franz Semper im gesamten Turnier auch im Kader gestanden hätte, damit er mal ein bisschen Entlastung bekommt, damit auch die gegnerische Defensive vielleicht mal vor die ein oder andere Aufgabe gestellt wird. Gestern seine Quote 4 von 12. Keine gute Quote bedeutet das also. Und ich kann mich noch an den letzten Angriff erinnern, wo er dann so halbwegs wegrutscht. Er will gegen die Hand gehen zum Ende der regulären Spielzeit. Ich sag mal, vor 3 Monaten hätte er einfach draufgeknallt und das Ding wäre in den Winkel gegangen.
Ja, klar. Also das eine ist natürlich, jetzt kennt man ihn auch. Also die Gegner kennen ihn natürlich auch vor Olympia oder auch vor der Olympia-Quali. Da war er natürlich noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt. Er hat unglaublich viel gespielt im ganzen Jahr 24. Auch in Hannover ist er ja nicht wegzudenken. Gab es ja schon die Belastungsdiskussion zwischen seinem Vereinstrainer und dem Bundestrainer zum Lehrgang im November, glaube ich, war es. Dann hat er jetzt notgedrungen auch sehr, sehr viel gespielt, weil Franz Semper am Anfang nicht fit war. Dann kommt Franz rein in dem einen Spiel, macht es auch gut, ist dann gleich wieder verletzt. Genau, also es kommt dieses Vielspielen auch dazu. Und ich fand, bei ihm hat man so gemerkt, der hat sich vielleicht wirklich ein bisschen mehr die berühmte Platte gemacht. Da war ein Spiel dabei, wo er so Bogenlampen von seiner Halbposition auf die andere Halbposition gespielt hat. am Spielmacher vorbei, also wo ich mich gefragt habe, was macht er da? Das sah sehr verunsichert aus und genau wie du sagst, das kennt man nicht von ihm, sondern da kennt man eher, dass dann gehe ich halt ins 1 gegen 1 und schrubb den rein irgendwie.
Er ist gestern wortlos durch die Mixzone gegangen. Also ich habe nicht gesehen, dass er mit irgendeinem der Kollegen gesprochen hat. Das ist äußerst untypisch für ihn. Ich hoffe, dass er jetzt wieder komplett durchstartet, weil erstmal finde ich, ist ein sehr, sehr feiner Kerl, absolut bodenständig und mit einem tollen Handballtalent gesegnet, muss man ja fast schon sagen. Juri Knorr war im Vorfeld dieses Viertelfinals großes Thema und da möchte ich nochmal kurz betonen, auch da gab's die ein oder andere Rückmeldung von euch da draußen und das freut mich natürlich auch, dass ihr euch da gemeldet habt. Das ging nicht im Ansatz gegen Juri Knorr, diese Kritik. Der Junge, der konnte da, glaube ich, gar nichts für. Der DHB hat das aus meiner Sicht nicht gut gehandelt. Und ich glaube, insgesamt tut es dem ganzen Konstrukt, der ganzen Mannschaft nicht gut, dass man Juri Knorr gefühlt immer so ein bisschen überhöht. Der kommt dann hier hin, hat die letzten Spiele logischerweise nicht gespielt, sitzt erstmal auf der Bank und alle wissen so ungefähr nach dem Motto, ja, wenn Juri jetzt nicht spielen kann, dann ist das für uns ja ganz schlecht. Ich glaube, das hilft keinem. Das hilft auch nicht der Mannschaft, weil man der Mannschaft dann vermittelt, ja, wenn Juri jetzt nicht spielen kann, dann haben wir ja keine Chance gegen Portugal. Und ja, Luka Witzke hat den in den ersten Minuten nicht gut gespielt, aber ich finde, das ist kompletter Nonsens. Deutschland kann auch ohne Juri Knorr, der ein gutes Spiel gemacht hat, Portugal schlagen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst oder wie deine Meinung dazu ist.
Nee, das sehe ich genauso. Na klar kann Deutschland Portugal auch schlagen. Und ja, die Frage ist, also Alfred hat ja vor dem Portugal-Spiel auf der Pressekonferenz auch, also Alfred Gislason, der Bundestrainer, hat das, glaube ich, 2-3 Mal betont auf Nachfragen, die in Richtung Knorr abzielten, wie viel der denn spielen kann, hat er immer gesagt, dass er volles Vertrauen in alle Spieler hat, in die gesamte Mannschaft. Die Teamkameraden haben oftmals betont, das ist ein Teamsport. Natürlich freuen die sich, wenn Juri dabei ist. Und wie du sagst, er hat gestern ein gutes Spiel gemacht. Er ist natürlich auch eine Bereicherung für die Mannschaft. Da müssen wir ja vielleicht, wir Medien, dann ein bisschen selbstkritisch sein. Also wir sind ja diejenigen, die dann vielleicht ihn überhöhen und nach ihm fragen, weil er natürlich dieser gute Spieler ist, der er ist. Das ist ja ganz logisch. Das ist für uns dann ja eine interessante Geschichte. Ich glaube eigentlich nicht, habe ich jetzt so nicht mitbekommen, dass er selber sich da so über die anderen stellt oder auch die Teamkollegen, die schieben ihn ja auch nicht als Ausrede nach vorne. Ja, wenn der Juri nicht da ist, dann gewinnen wir nicht. Also ganz im Gegenteil. Aber in der Gesamtdarstellung ist es natürlich so, also wenn man es wirklich schwarz-weiß nimmt, er ist der Star in dieser Mannschaft. Auf dem Feld und außerhalb des Feldes irgendwie. Und da gebe ich dir dann recht, das tut vielleicht nicht gut. Und dann sind wir in einer noch grundsätzlicheren Analyse. Er geht nach Dänemark, weil er auch diesem Star-Rummel in Deutschland ein bisschen entfliehen möchte, wie er auch selber sagt. Also das passt ja dann auch ins Bild, dass die Situation so ist. Zurück zum Portugal-Spiel hat er es ja gut gehandelt, weil er, wie gesagt, nach seiner Einwechslung nach 10-12 Minuten, glaube ich, oder so ungefähr, dann ja wirklich auch klasse Akzente im Angriffsspiel gesetzt hat.
Wir hören übrigens jetzt auch mal, was Juri Knorr zu sagen hatte und da hört er zwar keine Fragen, aber so ein bisschen so eine Analyse von Juri Knorr und ja, da hören wir jetzt rein.
Kannst du nicht so richtig realisieren, für mich ist es auch ja, irgendwie komisch, nicht bei der Mannschaft gewesen zu sein, jetzt zurückzukommen. Sich dann ins Spiel reinzukämpfen, dann irgendwie da zu sein und eigentlich das Gefühl zu haben, dass das für uns kippt. Ja, aber so ist Sport. So ist das. Die Portugiesen haben es verdient. Sie haben genauso gut gekämpft, haben super Turnier bisher gespielt und haben es jetzt auch mal verdient. Wir führen, glaube ich, mit 2-3 Toren, verpassen das noch ein bisschen mehr auszubauen und darauf aufzubauen, dass Andi natürlich super hält. Und ja, aber so ist das im Sport. So ist es ja in jeder Sportart. Man kann das manchmal nicht erklären. Natürlich gibt es Mannschaften wie vielleicht Dänemark, die das hinkriegen. Auf dem Level waren wir jetzt noch nicht, aber wir waren auf dem Level, dass wir, glaube ich, mit allen Mannschaften hier ja, mithalten können und jede Mannschaft hätten schlagen können. Und jetzt war es natürlich gegen Portugal ein 50-50-Spiel. Ja, aber irgendwie auch ein komisches Spiel, war jetzt nicht die Atmosphäre, die man vielleicht letztes Jahr aus Köln gewohnt war. Man musste sich selber ein bisschen mehr pushen, aber wir waren natürlich froh über jeden einzelnen Supporter, der diesen schwierigen Weg auch hier nach Oslo aufgenommen hat. Das ist natürlich auch, ich weiß, dass da viele Faktoren mit reinspielen, das ist auch kostenintensiv und wir haben uns gefreut über die Unterstützung hier, aber
ja, keine Ahnung, am Ende haben wir es ja zusammen nicht ganz geschafft.
Interessant, was er gesagt hat. Er hat gesagt, dass der Sport halt so ist. Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Aussage, dass das mal so und mal so laufen kann, logischerweise. Und am Ende hätte Deutschland das Ding ja auch gewinnen können. Er hat auch gesagt, es fühlt sich irgendwie komisch an. Das passt irgendwie alles nicht so ganz. War das auch dein Gefühl gestern nach dem Spiel?
Ja, also man sieht ja dann irgendwie gerade im Handball, wie schnell die Dinge dann im Fall der deutschen Mannschaft dann auch vorbei sein können. Zack, eine Sekunde, die Portugiesen machen wirklich vor Ende das Tor und Deutschland kommt gar nicht mehr in die Situation, nochmal zurückzuschlagen sozusagen. Und ja, am nächsten Morgen ist die Mannschaft abgereist vom Turnier. Also es geht halt so schnell und sicherlich so ist der Sport. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ob es nicht zusammengepasst hat, ja, würde ich jetzt gar nicht nur an gestern festmachen. Insgesamt ist mein Fazit des Turniers, wenn ich auf die deutsche Mannschaft gucke, dass sie einfach nicht ihr Niveau, ihre Leistungsstärke, die ohne Zweifel in dieser Truppe steckt, mal in einem Spiel wirklich konstant über 60 Minuten gefunden hat. Und dann ist ja fast egal, ist es in einem Spiel gegen Italien und ich schlage den Handballzwerg mit 15 Toren, spiele super, oder finde ich mein Niveau gegen die Dänen über 60 Minuten, kann da komplett mithalten. Also, aber irgendwann irgendwie muss ich es ja mal finden, wenn ich wirklich weit kommen will. Und da kann man ja auch immer dann im Nachhinein immer besser auf so ein Turnier und so eine Leistung gucken. In Paris kann man sagen, bei den Olympischen Spielen, ja, da haben sie es gefunden. Und dann hat es halt auch zu was gereicht, nämlich zur Silbermedaille.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf so ein paar Entscheidungen, die während des Spiels getroffen wurden, dann auch von Alfred Gislason und dem Trainerteam. Interessant fand ich zunächst mal, dass Lukas Zerber angefangen hat. Ich hatte eigentlich fest mit Timo Kastening gerechnet, der während des Turniers den besseren Eindruck auf mich gemacht hat. Lukas Zerber hat natürlich phänomenal gut gespielt, müssen wir nicht drüber reden. Er hatte aber auch kaum Abschlüsse aus dem Spiel heraus. Lukas Mertens hatte seinen ersten Wurf mit dem Ausgleich am Ende der Verlängerung. Es war sein erster Wurf aufs Tor. Mhm. Also erstmal Hut ab, dass er den dann so eiskalt reinmacht, weil den kannst du auch verwerfen und dann bist du auch ausgeschieden und hinterher sagen alle, ja, toll, der Linksaußen hat mal wieder nicht den Freien reingemacht. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Personalie Juri Knorr. Das ist ein K.O.-Phasenspiel. Fängst du da nicht automatisch mit deiner besten Sieben an? Wer hat am Ende eh ultra lange gespielt? Also wenn er da ist und spielen kann, warum zur Hölle spielt er nicht von Anfang an?
Also weiß ich natürlich nicht, muss man ja den Trainer fragen, aber wenn ich eine Theorie aufstellen soll, dann würde meine Theorie so lauten, er hat ja schon ein paar Tage gefehlt, Luka Witzke war bei der Mannschaft, war die ganze Zeit da und ich glaube, dass es Juri relativ egal ist, ob er anfängt oder von der Bank kommt. Also es ist ein guter Joker, wenn man es so nennen will, weil das ja einer ist, der von seiner Spielweise irgendwie, ja, der geht halt dann sofort volle Pulle irgendwie und vielleicht hat der Trainer sich dafür entschieden, weil er wusste, okay, den kann ich super von der Bank bringen. Bei Luka Witzke sehe ich das dann vielleicht ein bisschen anders, dass der vielleicht so diese klare Ansage braucht, pass auf, du fängst an, du machst das jetzt erstmal. Der muss natürlich auch ab und zu von der Bank kommen, wenn Knorr anfängt. Also er kennt diese Rolle auch. Aber das ist jetzt einfach so mein Gefühl, dass das mit Juri von der Bank dann auch einfach gut gepasst hat und dass man es quasi so umdrehen muss von der Denkweise her.
Mhm. Ja, jetzt könnte ich dagegen halten, Luka Witzke kennt generell seine Rolle und mit dieser Rolle geht man ja ins Turnier rein. Seine Rolle ist in der Regel, von der Bank zu kommen und ich glaube, manchmal fällt es Spielern schwer, dann innerhalb eines Turniers diese Rolle zu wechseln. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Ich habe jetzt gestern nicht mit Luka Witzke gesprochen, habe auch mit keinem Kollegen gesprochen, der mit Luka Witzke gesprochen hat. Torhüterleistung war natürlich bei Deutschland phänomenal. Jetzt stelle ich mir die Frage, was wäre denn passiert, wenn Andreas Wolf oder auch dann David Späth einen normalen Tag gehabt hätte? Wolf hat Weltklasse gehalten. Also soll der 30 Bälle halten, damit Deutschland so ein Spiel gewinnen kann?
Ja, genau. Also am Torhüter lag es mit Sicherheit nicht. Also der konnte ja gar nicht mehr halten. Und der hat ja auch, also ich kann mich an so 2, 3 Paraden erinnern, wo du eigentlich schon einen Strich bei dem portugiesischen Torschützen gemacht hast, weil das waren ja so unmögliche Bälle, die noch rauszuholen. Und darüber ärgern sich die Deutschen sicherlich mit am meisten, dass sie so eine überragende Torhüterleistung hatten und es vorne dann aber nicht ausnutzen konnten, um das Spiel zu gewinnen. Weil ganz klar mit der Torhüterleistung. Ich kenne jetzt ehrlicherweise gar nicht die Paradenzahl der Portugiesen, aber dann musst du das Spiel ja eigentlich gewinnen.
Sollte zumindest der Fall sein. Die Portugiesen hatten, glaube ich, 12 Paraden, Deutschland mit Andreas Wolf 21. Er hat etliche Freie auch weggenommen. Ja? Also das waren nicht irgendwelche Paraden. Und er ist auch schon in der ersten Hälfte einige Male völlig ausgerastet nach Gegentoren. Vor allem, ich sag mal, die Abwehrleistung von Marian Michalczyk hat ihm nicht besonders gut gefallen. Aber ich glaube, hinten raus, und das hat auch einer der Hörer geschrieben, da möchte ich auch kurz mit dir drauf eingehen, war Johannes Goller stehend K.O. Der konnte einfach nicht mehr. Der hat gar nicht mehr mit den Beinen arbeiten können, sondern hat versucht, fast nur noch mit den Armen zu arbeiten und war überhaupt nicht mehr beweglich. Dadurch konnten die Portugiesen auch häufiger mal 1-gegen-1-Situationen gewinnen und eine Überzahl dann kreieren, wo Iturriza am Kreis dann zum Abschluss kam, der übrigens auch ein phänomenal gutes Spiel gemacht hat für die Portugiesen, weil ja Luis Frade eine rote Karte gesehen hat, über die man auch diskutieren kann im Übrigen. Oh, bevor ich das vergesse, eine katastrophale Schiedsrichterleistung über 70 Minuten auf beiden Seiten aus meiner Sicht, hat nicht das Spiel entschieden gegen die deutsche Mannschaft, möchte ich nicht als Ausrede oder Erklärung anführen. Aber Justus Fischer ist kein Durchschnittsspieler mehr. Das ist jetzt mittlerweile ein Spieler, der in der Nationalmannschaft angekommen ist. Ihm zumindest mal ein paar Minuten zu geben, hätte vielleicht geholfen, hinten raus das Spiel zu gewinnen.
Ja, also genau, Johannes ist ja einer der Vielspieler im Team, sag ich mal. Und bei anderen Spielen hat Fischer ja Einsatzzeiten bekommen. Klar, der Trainer wird immer seine Gründe haben, wieso er das nicht macht. Aber gebe ich dir recht, Johannes war sehr K.O. am Ende. Und das sind ja alles so kleine Puzzleteile, die dann zum Gesamtbild führen, was dann am Ende ja eine Niederlage zum Vorschein gebracht hat. Und man muss es ja vielleicht auch so sehen, dass ein Ergänzungsspieler, ein Auswechselspieler, der soll ja nicht 10, 15 Minuten, je nachdem wie lange er spielt, reinkommen, um das Spiel zu gewinnen, sondern ich will ja vielleicht damit meinem Nummer 1 Kreisläufer oder wem auch immer, Position ist ja egal, einfach eine Verschnaufpause geben, damit der dann am Ende für mich das Spiel gewinnen kann, beziehungsweise dann alle gemeinsam das Spiel gewinnen können. Und da fehlten sicherlich dem einen oder anderen Verschnaufpausen und ein paar Körner dann.
Es haben sich ein paar Leute gemeldet. Ich habe auch ein bisschen was gelesen in den sozialen Netzwerken, aber versuche dann auch immer das zu lesen, was einigermaßen sachlich ist. Und mir ist aufgefallen, das Tempospiel der deutschen Mannschaft wurde extrem kritisiert und auch die Behäbigkeit und teilweise auch Konzeptlosigkeit im Angriff. Gehst du da mit?
Wenn man mal, also Portugal hat ja auch im Angriff deutlich mehr Tempo gehabt und wenn man sogar noch einen Schritt weiter geht und die dänische Mannschaft mal als Messlatte, als das Nonplusultra im Moment im Welthandball nimmt, dann ja, dann hat da einiges an, vor allem an Tempo gefehlt, ja.
Und Konzeptlosigkeit im Angriff?
Ja, wir kennen natürlich nicht die Absprachen, den berühmten Matchplan. Wir wissen ja nicht, was angesagt ist, aber ich fand es jetzt gestern gar nicht so arg, da, wenn ich an andere Spiele denke, zum Beispiel gegen die Italiener am Anfang, wo die Mannschaft wirklich lange erstmal brauchte, um sich auf diese Indianer, Entschuldigung, das darf man vielleicht gar nicht mehr sagen, aber auf diese offensive Abwehrvariante der Italiener einzustellen. Da fehlte mir dann irgendwie so, ja, der Plan, der den Spielern an die Hand gegeben wird, damit sie dann was umsetzen können.
Doch, hier darf man das durchaus sagen, es ist ja nicht böse gemeint. Ich glaube, das ist immer das Entscheidende und übrigens, das möchte ich an dieser Stelle auch mal anführen, wenn wir hier kritisieren, kritisieren wir auch nie den Menschen, sondern wir bewerten die sportliche Leistung, wir bewerten sportliche Entscheidungen und das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist. Im Umfeld des deutschen Handballs ist Kritik überhaupt nicht gern gesehen. Ich habe jetzt eben hier den Medientermin der Dänen beobachtet. Gefühlt war ja der ganze Kader da. Da sind einige TV-Sender, logischerweise. Auch die deutsche Mannschaft wird von vielen Medien begleitet. Ich habe das hier zuletzt auch schon mal angesprochen. Ich habe das so formuliert, dass man ein bisschen den Stock aus dem Arsch nehmen muss. Ich glaube, das täte dem Deutschen Handballbund auch ganz gut, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen hat und ein bisschen weniger Misstrauen. Da kann ich vielleicht in den nächsten Tagen nochmal drauf eingehen oder nach der Weltmeisterschaft. Wir haben jetzt schon lange miteinander geplaudert. Bei dir hat eben ein ehemaliger dänischer Nationalspieler angerufen, der anscheinend mit dir sprechen möchte. Hast du nicht gesehen, aber ich habe es beobachtet.
Okay.
Und ich gehe jetzt zu den Portugiesen, spreche nochmal mit denen, was die so zu sagen haben und bedanke mich an der Stelle für deine Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Analyse und es gäbe eigentlich noch so viel zu besprechen. Vielleicht ist das in den nächsten Tagen möglich. Ihr werdet es mitbekommen. Das ist ja ganz klar. Schaut vorbei auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Und schaut auch gerne in die Shownotes. Da findet ihr einen Link zu PayPal oder schaut vorbei auf patreon.com/kreisab, um dieses Format zu unterstützen. Das war's für heute. Morgen gibt's die nächste Sendung. Das ist doch logisch. Bis dann.